schlechten Nachricht anfangen.
Wir sind nicht im Endspiel der Europameisterschaft. Bei den Frauen, wir sind am Mittwoch ausgeschieden gegen Spanien. Spanien spielt heute gegen England und schuld daran ist diese Frau, Michelle Aguemayang oder so ähnlich. Ich kann den Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, wie er in Englisch ausgesprochen wird. Sie wurde als Erlöserin Englands gefeiert und sie hat das gleich zurückgewiesen und hat gesagt, ich bin Gott dankbar, dass er mich begabt hat, aber die Ehre gehört nicht ihm, sondern mir, sondern ihm. Und sie hat das auch auf dem Feld, das macht sie auch häufiger deutlich gemacht, wenn sie ein Tor schießt, kniet sie nieder, hebt die Hände. Sie hat Kreuze auf ihren Socken und wer bei ihr auf Instagram guckt, wird auch feststellen, sie postet auch Bibelverse, um deutlich zu machen, wer wirklich der Herr ist. Sie ist nicht der Erlöserin Englands, sondern Jesus ist der Erlöser der Menschen und das war ihr wichtig. Interessant ist, wenn du und ich oder wenn Deutsche über Fußball sprechen, dann können wir ja sehr begeistert sein, wenigstens manche von uns. Interessant ist, dass wir, wenn wir über den Glauben sprechen, das manchmal nicht so hinbekommen. Dann sind wir oft eher zurückhaltend und auch schüchtern. Und jemand hat mal gesagt, was ist nur los mit uns? Eigentlich ist doch das Evangelium eine bessere Nachricht, als ob wir jetzt im Endspiel sind. Also ich hätte mich auch gefreut, aber so wichtig ist es vielleicht nicht. Wir schauen mal den Text heute an, den ich über der Überschrift hatte, Losgehen aus Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Ich lese das einmal vor. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Völker schicke. Nehmt kein Geld mit, kein Gepäck, keine Sandalen und haltet euch unterwegs nicht auf, um jemanden zu grüßen. Wann immer ihr ein Haus betretet, segnet es. Wenn seine Bewohner des Segens würdig sind, wird er bei ihnen bleiben. Wenn sie es nicht sind, wird der Segen zu euch zurückkehren. Wenn ihr in eine Stadt kommt, zieht nicht von Haus zu Haus. Bleibt an einem Ort und esst und trinkt, was man euch anbietet. Zögert nicht, Gastfreundschaft anzunehmen, denn wer arbeitet, hat auch Lohn verdient. Wenn eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Doch wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißen will, dann geht hinaus auf die Straße und sagt, wir schütteln als Zeichen eures Verderbens den Staub eurer Stadt von unseren Füßen. Vergesst nicht, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, selbst der Stadt Sodom wird es am Tag des Gerichts noch besser ergehen als einer solchen Stadt. Losgehen, so habe ich das überschrieben. Und das wollen wir tun. Heute habe ich 5 Gedanken. Ich hoffe, sie sind kürzer als sonst 3. Wir schauen mal. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben mit wichtigem Auftrag. Euch ist aufgefallen, Jesus hat schon mal erzählt in ein Kapitel vorher, dass er 12 Jünger ausgeschickt hat. Jetzt ist die Rede von 70 oder 72. Da sind die Zahlen jetzt, bei dem einen Text steht 70, beim anderen 72. Ich sag mal so, letztlich ist die Zahl, ob es jetzt 70 oder 72 sind, nicht so wichtig. Wichtig ist, wofür diese Zahl steht. Nämlich aus Sicht der Juden damals war die Zahl der Völker, die man kannte, 70 oder 72, so viele Menschen waren bekannt. Also diese Zahl, die Anzahl der Jünger, die er berufen hat, steht für jedes Volk. Also Gott wollte deutlich machen mit der Anzahl der Jünger, dass er die ganze Welt erreichen will. Alle Völker sollen sozusagen erreicht werden. Dann ist die Rede von Lämmern und von Wölfen, das klingt ein bisschen ungewöhnlich, aber das liegt daran, dass für die Israeliten klar war, die Lämmer, das ist das Volk Israel. Es gibt so apokryphe Bücher in der Bibel, die es nicht in den Kanon geschafft haben, in die Bibel, die wir heute haben. Zum Beispiel gibt es die Psalmen Salomos und in denen heißt es im Psalm Salomos Kapitel 8, Vers 23, Gott hat sich in seiner Verurteilung der Völker der Erde als gerecht erwiesen und die Frommen Gottes sind wie unschuldige Lämmer unter ihnen. Also die Lämmer waren sozusagen Israel oder die Boten. Und die Wölfe sind die anderen. Es gibt einen rabbinischen Dialog, da wird erklärt, wer die Wölfe sind. Da wird gesagt, es ist etwas Großes an den Schafen, also an Israel, dass sie unter 70 Wölfen, den Völkern der Welt, bestehen können. Und dann antwortet der, an den geschrieben wurde, groß ist der Hirte, der sie rettet und über sie wacht. Also nochmal, was heißt der erste Text? Gott sagt seinen Jüngern nochmal, alle Völker sollen erreicht werden. Und er sendet die 70 oder 72 aus, um das einmal schon mal zu üben, wie das geht. Sie sollen losgehen, da wo Jesus noch hinkommen wollte, es vielleicht nicht mehr schafft, weil er auf die Kreuzigung zugeht, sollen seine Boten vorausgehen. Für uns bedeutet das, wenn Gott alle Völker erreichen will, die damals bekannt waren, dann ruft er auch dich und mich sozusagen in seine Sendung. Er hat ja nicht nur die 12 ausgesandt, sondern auch andere Jünger, deren Namen wir gar nicht kennen und die stehen für die ganze Gemeinde. Du und ich sind gesandt in die Welt. Warum, sagt Jesus, ist das nötig? Er sagt in diesem Text, die Ernte ist reif, die Ernte ist nahe. Im Alten Testament ist die Ernte ein Bild fürs Gericht. Man erwartet, dass Gott wiederkommt, die Ernte, man sammelt ein, die eben angesprochen werden können, die auf die Botschaft Gottes hören. Und Gott macht deutlich, diese Botschaft ist dringend, die ist durch nichts aufzuhalten. In dem Text hieß, man soll noch niemals auf dem Weg, sollen die jemanden grüßen. Das erscheint ganz unfreundlich, ist es aber gar nicht, weil es zeigt, wie dringend ihr Auftrag ist. Sie dürfen ja später im Haus die Leute grüßen, aber unterwegs sollen sie es schnell machen, weil ja die Ernte nahe ist. Das erinnert an einen Text aus dem Alten Testament, in 2. Könige 4, Vers 29, da heißt es nämlich, da sagte Elisa zu Gehasi, das ist sein Diener, mach dich reisefertig, nimm meinen Stab und geh. Und jetzt sagt er im Prinzip das Gleiche, was Jesus sagt, sprich mit niemandem und wenn dich jemand grüßt, reagiere nicht, leg dem Kind meinen Stab aufs Gesicht. Der Gehasi soll sich so beeilen, weil die Frau aus die Tschunemiterin, die hat Elisa oft beherbergt, die hat ein Kind bekommen, das Elisa ihr im Namen Gottes sozusagen verheißen hat, obwohl sie keine Kinder bekommen sollte. Dieser Sohn ist gestorben und dann sagt Elisa, geh hin, leg den Stab auf das Kind. Und die Frau möchte aber, dass Elisa sogar selber kommt. Das ist auch richtig, weil als Gehasi kommt, wird das Kind nicht lebendig. Erst als Elisa kommt und für das Kind betet, kommt es wieder zum Leben. Aber es ist so dringend, dass es keine Unterbrechung bedarf. Das steckt in diesem Bild drin. Das ist nicht Unfreundlichkeit, sondern es ist die Wichtigkeit dieser Botschaft. Menschen müssen das Evangelium hören, weil es so wichtig ist. Die Frage ist, ob wir uns so dieser Dringlichkeit anschließen können, ob wir das noch sehen können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das fand ich mal interessant. 1986, also schon eine lange Zeit hin, hat die Firma Coca-Cola behauptet, und wahrscheinlich stimmt es, dass 97% der Weltbevölkerung den Markennamen Coca-Cola kennen. 74% der Weltbevölkerung haben gesagt, sie haben schon mal so eine Dose oder eine Flasche gesehen. Und 51% haben gesagt, sie haben schon mal eine getrunken. Und das war 1986. Und da hat ein Missionar erzählt, der in Thailand war, hatte gesagt, ein Dorf in Thailand, so ein bisschen im Dschungel, 20 Meilen von jeder Straße entfernt, hat gesagt, die haben das Evangelium nicht gehört, aber die kannten Cola. Regelmäßig kam Lastwagenfahrer, hat sich da durchgequält durch unwegsame Straßen, hat den Cola gebracht und Eis, damit die Cola bringen können. Und der Missionar hat gesagt, er war in China unterwegs und er hat keine einzige Stadt gefunden in China, in der man nicht diese Marke Coca-Cola kannte oder kaufen konnte, während viele Städte und Dörfer noch nie das Evangelium gehört haben. Nur als Anregung, wie dringend vielleicht diese Botschaft ist. Heute gibt es viele unerreichte Menschen. Und das Tolle ist, du und ich, wir müssen gar nicht mehr ins Ausland fahren. Denn Deutschland ist inzwischen Missionsland. Inzwischen kommen Missionare zu uns, um Menschen Jesus nahe zu bringen. Also wir sind aufgefordert, es gibt einen wichtigen Auftrag. Das Zweite, mit richtiger Vorbereitung. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Kirschen. Ich liebe Kirschen, habe aber ein großes Problem. Ich komme aus einem Dorf, wo es ein ganzes Gebiet gab, nur mit Kirschbäumen. Und inzwischen ist es so, dass die kaum noch gepflückt werden und vergammeln an den Bäumen. Und ich habe das Problem, dass ich im Laden kaum Kirschen kaufen kann, weil die so teuer sind. Und ich denke, die vergammeln an den Bäumen. Jeden Juni möchte ich nach Hause fahren, wenn die Kirschensaison ist. Ich schaffe es nie. Stellt euch vor, die Ernte ist reif und keiner will sie einholen. Das ist so dieses Bild, das Gott beschreibt. Da sind Menschen, die das Evangelium annehmen würden, die bereit sind. Aber keiner geht los und ist bereit, sie anzusprechen. Jesus sagt, es gibt wenig Erntearbeiter. Ich habe das Problem mit Kirschen. Stellt euch vor, welches Problem, in Anführungszeichen ein Problem, Gott damit hat, dass diese Menschen das Evangelium nicht hören. Wie das Gott sozusagen am Herzen bewegt, dass Menschen nicht die Botschaft hören, die sie hören sollten. Und Jesus sagt, es gibt zu wenig Mitarbeiter. Wie reagieren wir bei Mitarbeitermangel? Wir haben zwei übliche Taktiken. Die erste Taktik ist, wir machen einfach mehr. Also wenn Leute schon am Anschlag sind und es läuft nicht, dann müssen die eben noch mehr machen. Und dann fallen die irgendwann um oder sind einfach ausgebrannt. Oder wir machen mehr Programme, wir machen mehr Veranstaltungen. Wir überlegen uns was, was vielleicht gar nicht schlecht ist, aber wir machen erst mal. Das ist vielleicht das Problem. Die andere Variante ist, wenn wir so einen Mitarbeitermangel haben, das Gegenteil davon, wir machen gar nichts mehr. Wir gewöhnen uns an den Mangel und sagen, ist eben so, dann stellen wir ein Programm auf, können wir nicht mehr missionieren, können Menschen nichts sagen. Das wäre der andere Fehler. Beides ist fatal. Mehr tun, ohne Gott gefragt zu haben und nichts zu tun, weil man sagt, wir kriegen es nicht mehr hin, beides ist nicht die Lösung. Jesus nennt uns eine andere Lösung und das sollte uns, glaube ich, bewegen. Wenn Jesus sagt in unserem Text, Lukas 10, Vers 2b, betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Jesus sagt, Arbeiter kann nur Gott selber schicken. Das kann nicht du, das kann nicht ich, das kannst nicht du. Arbeiter muss man durch die Pforte des Gebetes, hat jemand gesagt, erreichen, erwirken, dass man Gott darum bittet, dass er Menschen bereit macht. Bevor wir irgendwelche Programme und Ideen machen, sollten wir darum beten. Wenn wir Mitarbeiter suchen in verschiedenen Bereichen, tun wir oft Mitarbeiter suchen. Dass wir nicht gleich planen, sondern vielleicht erst beten. Johannes Hartl hat dazu geschrieben, fand ich passend, wer betet, erkennt an, dass er keine Lösung für die Probleme der Menschen anzubieten hat. Natürlich geht es dabei nicht um eine Flucht vor der Verantwortung. Im Gegenteil, wer betet, fühlt sich mehr verantwortlich als jeder andere. Es geht auch nicht darum, Aktionen und treues Arbeiten gering zu schätzen. Und jetzt kommt seine Feststellung, wo das Problem liegt. Doch unsere Welt ist verhext von der Lüge. Sie könnte alles durch Arbeit, gute Ideen und Geld verändern. Doch dem ist nicht so. Das menschliche Herz kann im Letzten nur durch Gott verändert werden. Und wer betet, bekennt, dass er an Gott glaubt. Er bekennt, dass er nur an Gott glaubt. Wir sollen dafür beten, dass Gott Arbeiter schickt. Aber wieso schickt Gott nicht einfach die Arbeiter, bevor wir beten? Könnte er auch so machen. Weil Gott will, dass sein Herzensanliegen auch unser Herzensanliegen will. Denn wenn wir beten um Arbeiter, dann kann es sein, dass wir selber davon bewegt werden. So geschieht es nämlich auch in dem Text. Die nachher gehen, sind genau die 72, die beten sollen. Dieses Gebet, Herr, schicke Arbeiter, ist gefährlich. Es könnte sein, dass ich erkenne, ich selber bin gefragt. Ein drittes, was Jesus den Jüngern mit auf den Weg gibt, sie sollen mit leichtem Gepäck reisen. Er sagte, ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Das ist kein schönes Bild. Ne? Die Israeliten werden geschickt zu den Völkern, die teilweise von Gott nichts hören wollen. Wie das aussieht, könnt ihr Husam fragen, der ist heute da dabei in Indien, der hat erlebt, wie Christen dann teilweise darunter leiden, dass sie Christen sind und wie Lämmer unter Wölfen leben müssen oder so gesehen werden. Die Sicherheit für die Lämmer liegt nicht darin, dass sie Waffen mitnehmen, sondern die Sicherheit der Lämmer liegt darin, dass Jesus ihnen gesagt hat, ich sende euch. Das ist die Sicherheit der Jünger, dass sie gesandt sind von Jesus. Und Jesus, wenn er will, auch einen Zaun um seine Schafe bauen kann. Das ist ihre Sicherheit. Ich sende euch. Jemand hat gesagt, das genügt. Gesandt zu sein von Jesus. Und dann sagt Jesus in diesem Beispiel, das ist kein Beispiel für jede Mission, aber hier, sie sollen kein Geld mitnehmen, keine Sandalen und kein Gepäck. Warum sollen die Jünger das machen? Damit sie lernen, dass Jesus sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Dass der sie losschickt in so eine Situation, trotzdem bei ihnen ist und sie hält. Und Jesus fragt sie nämlich später genau das in Lukas 22, in Vers 35. Und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Und sie sprachen, nein, keinen. Weil sie Jesus vertraut haben, hat er sie durchgebracht. Und Jesus sagt ihnen, was sie erleben, dass er sie durch fremde Menschen versorgen wird. Sie werden in Städte und Dörfer kommen, Menschen werden das Evangelium hören. Und die, die es aufnehmen, werden sie als Gastgeber beherbergen. Und Gott sorgt für sie durch andere Menschen. Die Frage ist, ob wir damit rechnen, dass Gott uns versorgt, wenn wir wirklich losgehen. Und er sagt ihnen, sie sollen eben als Empfangende auftreten und nicht als Herren in der Mission. Das ist oft das Problem gewesen in der Mission, dass Menschen kommen und anderen sagen wollen, wie alles richtig läuft. Wenn du solche Menschen kennst, das kommt nie gut an, wenn dir Leute sagen, warum du alles falsch gemacht hast. Ja, sie sollen nicht als die Herren kommen, sondern als Empfangende. Jemand hat das so geschrieben, Minja, den Vornamen von der Person weiß ich nicht. Nur als Bettler ohne sichtbare Mittel konnten sie anderen Bettlern unsichtbare Mittel vermitteln. Ziemlich viel Mittel. Sie sollten auf Augenhöhe mit den Menschen sein, damit die Menschen sie hören und ihnen zuhören. Deshalb sagt Jesus, esst zum Beispiel auch, was euch vorgesetzt wird. Die kommen in Heidengebiete und da gibt es vielleicht auch Essen, was ein Jude nicht essen dürfte. Und Jesus sagt, esst, was euch vorgesetzt wird, weil aus Gastfreundschaft wäre das schlecht, wenn ihr das nicht tun würdet. Ich weiß nicht, ob Anthony Bourdain kennt, das war so ein Koch, der durch die ganze Welt gereist ist. Er hat verschiedene Küchen kennengelernt und er hat ein schönes Zitat geschrieben, warum Essen mit Menschen so wichtig ist. Er hat geschrieben, Essen ist vermutlich nicht die Antwort auf den Weltfrieden, aber es ist ein Anfang. Weil man mit Menschen an einem Tisch sitzt, auf Augenhöhe mit ihnen ins Gespräch kommt. Und das ist oft der Weg, Vorurteile abzubauen, Menschen zu begegnen. Liebevolle Einstellung baut Barrieren ab. Also, man soll also mit leichtem Gepäck reisen im Vertrauen, dass Gott für uns sorgt. Ein viertes bekommen wir mit dienender Einstellung. Mit dienender Einstellung heißt, dass ich, wenn ich von Jesus gesandt bin, mich nicht größer von mir denke, als ich bin. Ich bin ja immer nur Bote. Es gab den französischen Präsident Charles de Gaulle, der soll mal gesagt haben in einem Nachtgebet, lieber Kollege, dass er, das war ein übertrieben, aber er hatte sich so, man hat ihm vorgeworfen, er hat ein sehr überzogenes Selbstbewusstsein. Du und ich, wir gehen nicht auf das Missionsfeld, weil wir unverzichtbar wären, weil wir die Herren sind, sondern wir gehen aufs Missionsfeld oder auf die Arbeit, ins Studium, da wo wir sind, weil wir von Jesus Gesandte sind, Diener sind. Wir sind Herolde. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Im Mittelalter gab es die Herolde. Sieht ein bisschen kitschig aus heute. Aber diese Herolde trugen so Gewänder, die nannte man Tappert. Und auf dem Tappert, da war das Logo oder das Wappen seines Herrn. Der kam im Namen seines Herrn, vertrat seinen Herrn, aber er war nicht sein Herr, sondern er war eben ein Diener des Herrn, aber da, wo er war, sprach er in der Autorität des Herrn. Und das muss man auseinanderbekommen, dass man ein Herold ist und nicht der Herr. Magnus Malm hat das einmal schön beschrieben: Wahr ist, dass Gott in seiner Allmacht einen Menschen zu seinem Mitarbeiter für gewisse Aufgaben machen kann. Und jetzt geht es aber weiter. Aber es ist eine Lüge, dass Gottes Werk mit unserer Verantwortung steht und fällt. Hier haben wir im Namen der Frömmigkeit oft wie in Eden, im Garten Eden, die Grenze überschritten und uns selbst für Gott gehalten. Wenn man für Jesus unterwegs ist, ist ganz wichtig, dass man das nie vergisst, was im Psalm 46 so beschrieben wird: Seid still und erkennt, dass ich Gott bin, sagt Gott. Also Gott adelt uns, dass wir dienen dürfen, aber wir sind und bleiben eben Diener. Das entlastet aber auch, weil die Herolde nicht dafür verantwortlich sind, wie die Menschen sich entscheiden. Die Herolde geben den Auftrag weiter, den sie haben, aber wie Menschen reagieren, liegt nicht an ihnen. Die 70 sollen also ihrem Herrn Ehre machen. Und um den Herrn Ehre zu machen, muss man eben integer sein und versuchen, so zu leben, wie der Herr das mitgegeben hat. Ein Missionar aus Äthiopien, Joswig heißt er, der berichtet selber, wie er das nicht hinbekommen hat und wie ihm das leid getan hat. Er schreibt, in Äthiopien war es so: Sie hatten einen Fensterrahmen aus Metall bestellt, die Gläser hatten sie schon, den Auftrag gegeben an eine Glaserei. Ein junger Mann kam und brachte diesen Rahmen und der war total, also wirklich, klappte nicht. Und der Missionar hat sich geärgert. Es wäre gut gewesen, und dann hat dieser Junge den typischen äthiopischen Satz gesagt: Das ist doch nicht so schlimm. Und da hat gesagt, dann ist dem Missionar die Hutschnur geplatzt und hat den Jungen rund gemacht und ausgeschimpft und wirklich auf eine Art und Weise, dass der äthiopische Mitarbeiter ihn zur Seite genommen hat und gesagt: Du kannst nicht einen Menschen in der Öffentlichkeit so anschreien. Und er hat gesagt, das darf ich eigentlich auch in Deutschland nicht. Und er hat gesagt, ich kam eigentlich dorthin als Bote Jesu, als Botschafter Jesu und sollte Jesus darstellen. Und an diesem Tag habe ich viel kaputt gemacht, weil ich einen Menschen niedergemacht habe und nicht als Bote kam, sondern als egoistischer, verletzter Mensch. Darum sagt Jesus diesen Jüngern auch: Ihr sollt den Menschen dienen. Ihr sollt gucken, dass euer Leben zu dem, was ihr sagt, zusammenpasst. Er gibt in unserem Text heißt es, sie sollen in einem Haus bleiben und dann nicht ins nächste weitergehen. Warum? Weil die Jünger sonst sagen könnten, der andere Gastgeber, der hat aber einen Swimmingpool oder da habe ich ein Einzelzimmer, die Frau kocht besser. Und dann gehen die einfach zum Nächsten. Aber dadurch würden sie den Gastgeber, der sie zuerst beherbergt hat, schrecklich beleidigen und ihre Integrität bei diesen Menschen wäre futsch. Es gilt natürlich immer der Satz, dass die Botschaft größer ist als der Bote. Ich werde nie alles richtig machen. Trotzdem bin ich herausgefordert, vielleicht Buße zu tun, wo ich Menschen ungerecht behandelt habe, wo ich als Bote ein schlechtes Licht auf meinen Herrn geworfen habe. Und vielleicht den Menschen das auch zu sagen und mich zu entschuldigen, dass Dinge nicht so gelaufen sind, wie es sein sollte. Jetzt komme ich zu der letzten Botschaft, zu dem, was sie denn sagen sollen. Die Menschen predigen also den Menschen, das Reich Gottes ist nahe. Was heißt das, das Reich Gottes ist nahe? Einmal heißt das, dass man sieht, dass das Reich Gottes nahe ist, weil Menschen gesund werden, Leute werden heil. Ich würde mal sagen, heute ist das vielleicht, nicht falsch verstehen, nicht mehr ganz so nötig wie damals, weil wir gute Krankenhäuser und Ärzte haben. Vielleicht wäre heute ein Zeichen, dass Gott wirkt, noch mehr, dass Ehen gesund werden, dass Familien bestehen bleiben, dass wir Leuten beweisen können, dass wir uns versöhnen können. Vielleicht wären das so Zeichen, die wir heute brauchen, in einer Zeit, wo viel kaputt geht. Ich freue mich auch, wenn Leute gesund werden. Ne? Aber dass man sieht, das Wort Gottes verändert wirklich Menschen. Das war das eine. Und das zweite, das Wichtigere war, das Reich Gottes ist nahe. Deshalb, weil Jesus, der König, selber in seiner Botschaft gegenwärtig ist. Ne? Weil sie selber in der, wenn die Herolde für den Namen auftreten, begegnen sie dem König, Jesus. Und wenn man dem König begegnet, bedeutet das, dass man sich mit dieser Botschaft auseinandersetzen muss. Gottes Einladung richten diese Menschen aus in fremden Dörfern, teilweise im Heidenland. Ne, und sie sagen den Menschen die Einladung, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, Jesus will euer Leben ändern. Und die Menschen müssen sich entscheiden, der Friedensgruß, den sie ausrichten sollen, der wird entweder angenommen oder er wird abgelehnt. Dann kehrt er zu denen zurück, die den Friedensgruß ausgerichtet haben. Aber das Evangelium bedeutet immer, dass es zu Entscheidungen kommt. In dem Text wird das sehr deutlich gesagt. Der Wunsch Jesu ist natürlich, dass Menschen den Friedensgruß annehmen. Aber sagt, wenn das nicht geschieht, dann sollt ihr den Staub von euren Füßen schütteln. Das heißt, ihr sollt erklären, das sind Heiden für mich. Gott wird sich von dieser Stadt abwenden, von diesen Menschen abwenden, weil sie das selber so entschieden haben, weil es ihr Wille war. Und er sagt, das ist eine schlechte Wahl. Am Ende sagt er, es wird ihnen schlechter ergehen als der Stadt Sodom. Könnt mal 1. Mose 18 lesen und in dieser Ecke, schlechter als Sodom kann man sich kaum vorstellen. Warum? Weil der König Jesus selber ihnen ein Angebot macht und sie es ausschlagen und sagen, das möchte ich nicht haben. Trotzdem habe ich ja gesagt, wir wissen nicht, was passiert, aber du und ich sind eingeladen, Gottes Wort zu verkünden. Das müssen wir auch tun. Ne, manchmal sagen wir, nett sein, gute Taten tun, reicht. Also die sind nicht falsch. Ne? Man soll wirklich gute Sachen machen. Aber ich habe ein Beispiel gelesen, wo jemand sagt, beim Rasenmähen, ich mähe Rasen und hoffe, dass mein Nachbar erkennt, dass Jesus für ihn gestorben und auferstanden ist, dann weiß ich nicht, wie du Rasen mähen willst, dass am Ende das rauskommt. Also ob du dann Kreuze in Rasen mähst oder ich weiß es nicht, oder eine Botschaft reinmähen willst, das ist nicht falsch für ihn zu mähen, aber er muss irgendwann auch mal hören, warum du gemäht hast, was dein Anliegen war. Carson hat das so formuliert: Stille Proklamation des Evangeliums ist ein Oxymoron. Das Evangelium zu verkünden, ohne was zu sagen, ist ein Widerspruch in sich selbst. Das heißt Oxymoron, so wie furchtbar gut, ein weißer Rappe, ohrenbetäubende Stille. Also es passt nicht zusammen. Man kann nicht das Evangelium nur still bezeugen. Das sollen wir, die Menschen sollen unsere guten Taten sehen und dann auch vielleicht uns fragen nach der Rechenschaft, die in uns ist. Aber irgendwann muss ich ihnen auch vielleicht von Jesus erzählen oder soll ich ihnen von Jesus erzählen. Denn es gilt immer noch, was später Paulus im Römerbrief schreiben wird, Römer 10, Vers 17. Und doch kommt der Glaube durch das Hören der Botschaft, die Botschaft aber kommt durch das Wort von Christus. Oder wie Luther geschrieben hat, durch die Predigt. Irgendwann bin ich gefordert, das kann ja freundlich sein, das ist nicht falsch, ne? Aber irgendwann werden die Leute mich vielleicht fragen, warum tust du, was du tust? Und dann wäre schön, ich spreche als Zeuge Jesu über die Hoffnung, die ich habe, was Jesus mir bedeutet, warum ich gern für den Menschen Rasen mähe und ich es gerne tue. Und dann ist das vollkommen in Ordnung, dann mähe mit Gottes Segen, das ist eine gute Sache. Ich komme zum Schluss. Also losgehen. Ich hoffe, das konnte ich so deutlich machen, hat verschiedene Aspekte. Es beginnt damit, dass ich erkenne, wie wichtig der Auftrag ist. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist dringend, so sagt Jesus das, weil wir nie wissen, wann der Herr wiederkommt. Aber was sollen wir tun? Nicht aktionistisch loslegen, sondern wir sollen beginnen mit Beten um Arbeiter. Und vielleicht bin ich es dann selber, den Jesus herausfordert und sagt, ja, dich kann ich gut gebrauchen, da wo du bist, möchte ich durch dich wirken. Wir sind aufgefordert, mit leichtem Gepäck, das heißt, Jesus zu vertrauen, dass er uns da auch versorgt und hält, die richtigen Worte schenkt, die offenen Türen gibt, die man braucht, dass unser Wort vielleicht auf offene Ohren fällt. Da sind wir angewiesen auf ihn, auf ihn. Und wir sollen wirklich den Menschen dienen wollen. Es geht nicht darum, dass wir Menschen irgendwie klein machen wollen, uns über sie erheben wollen, sondern wir sollen ihnen dienen mit dem Evangelium, auf Augenhöhe, echt. Vor 2 oder 3 Wochen habe ich über Gastfreundschaft gepredigt, als Möglichkeit zu evangelisieren auf natürliche Art und Weise. Ladet einfach, ich will es nochmal wiederholen, jemand ein zum Essen, euren Nachbarn, das regelmäßig. Das kann der Anfang sein zu mehr. Muss nicht, aber wäre möglich. Und als letztes möchte ich euch Mut machen, den Zeugendienst ernst zu nehmen, weil es für Menschen wirklich entscheidend ist, ob sie bei Gott sein werden oder verloren sind. Was Jesus am Ende ja auch so deutlich macht. Warum er so viel Wert darauf legt, dass wir uns damit hineinnehmen lassen. Das wünsche ich mir, dafür möchte ich jetzt noch beten und das tue ich jetzt. Herr, wir danken dir, dass du uns aufforderst, loszugehen, aber bevor wir losgehen, sollen wir erstmal beten und das wollen wir heute auch tun, Herr, dass du Arbeiter in dein Erntefeld schickst. Vielleicht sind wir selber da, wo du uns hingestellt hast und können Menschen auf dich hinweisen. Wir wollen nicht aktionistisch loslegen, wir wollen auch nicht einfach aufgeben, sondern wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns und andere Menschen gebrauchst, dass durch unsere Gemeinde, durch mich in meinem Alltag Menschen dir begegnen und vielleicht auch zum Glauben kommen. Wir wollen es im Vertrauen tun, dass wir manchmal wie Lämmer unter Wölfen sind, aber dass du für alles sorgst, dass du gesagt hast, ich sende euch. Herr, das ist genug. Dafür danke ich dir, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Und ich danke dir, dass wir deine Boten sein dürfen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir sollen den Menschen auf Augenhöhe dienen und da möchte ich dich bitten, dass wir das auch gut hinbekommen, dass wir Diener für unsere Mitmenschen sein dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort, du selbst, ja darauf eine Entscheidung herausfordert, wie Menschen auf dieses Evangelium reagieren. Dafür bist du dann zuständig, da können wir wenig zu tun, aber ich danke dir, dass du auch heute noch Menschen erreichen willst. Und du hast ja gesagt, die Ernte ist groß, die Ernte ist reif. Und daran wollen wir uns festhalten, dir vertrauen und dir von Herzen danken, dass wir als Gemeinde das auch erleben, dass Menschen durch uns dich kennenlernen und auch in unserem Alltag, wo du uns gebrauchst, Menschen dir begegnen. Amen.